Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
Heute haben wir den ersten echten Star in unserem Podcast. Auch wenn er das überhaupt nicht gerne hört, er ist Deutschlands bekanntester aktiver Bergsteiger und Abenteurer. Er hat mehrere Kletterwettbewerbe gewonnen, war Vize-Weltmeister, hat Olympiagold beim Demonstrationswettkampf 92 in Albertville geholt, ungezählte Erstbesteigungen gemeistert und hat sich jetzt gedacht, das reicht alles nicht. Ich packe Segeln, Wandern, Klettern in eine Expedition. Grönland Coast to Coast heißt das Abenteuer. Und so heißt auch das neue Buch von Stefan Glowatz. Und das Schönste daran ist, dass auch dieser unendlich erfahrene Abenteurer manchmal nicht weiß, was er da macht und seine Liebe für die Weite verflucht. Stefan, im Moment bist du ganz brav zu Hause in Bayern. Juckt's denn schon wieder in den Fingern?
Servus, erst einmal, ja. Juckt in den Fingern, ja. Ich habe ja hier jetzt ein Projekt, jetzt nachdem ich in die Ferne gereist bin, 2 Jahre lang hintereinander nach Grönland, habe ich mir ein altes Projekt hier in unseren heimischen Bergen vorgenommen, im Wettersteingebirge. Und das ist so ein Langzeitprojekt. Das ist eine Route, die wir im Höllental mal eingerichtet haben, vor 17 Jahren, mein Kletterkumpel Markus Dorfleitner und ich. Und bisher sind wir diese Route noch nicht hochgekommen, also konnten sie noch nicht im sportlich einwandfreien Stil Rotpunkt durchsteigen. Und das ist quasi dieses Jahr auf der Agenda. Drum kommt mir dieser Lockdown und auch dieser Coronavirus jetzt gar nicht ungelegen, weil ich überhaupt keine Sehnsucht habe, in die Ferne zu schweifen.
Das ist gut, geht mir ähnlich. Erzähl doch mal, wie es dir allgemein mit deinen Abenteuern geht. Ich kenne es von mir, es zieht mich ständig weg und oft bin ich dann weg und mache meine Dinger, segel über den Atlantik und verfluche es zutiefst, schwöre mir, nie wieder auf ein Segelboot zu steigen und 2 Jahre später bin ich schon wieder unterwegs. Dir geht's ja ähnlich, du hast auch schon geschworen, nicht mehr auf Boote zu gehen und dann bist du auch wieder drauf. Was ist denn mit uns los?
Naja, ich denke mir mal, in unserer verklärt romantischen Vorstellung vergisst man dann ab einer gewissen Zeit diese ganzen unangenehmen Eindrücke und dann bleiben diese schönen Gedanken in Erinnerung und dann denkt man sich nach einer gewissen Zeit, so schlimm war es ja eigentlich gar nicht, das könnte man eigentlich wieder mal machen, weil es gibt halt einfach Fortbewegungsmittel, wie zum Beispiel ein Segelschiff, was eigentlich auch hervorragend dann in meine Ideologie bei Fair Means hineinpasst, also so wenig Spuren wie nur irgendwie möglich hinterlassen, die Natur so wenig wie möglich zu belasten, so naturverträglich wie möglich unterwegs zu sein. Und das ist ja seit vielen Jahren meine Philosophie. Und um dem gerecht zu werden, mein Gott, da muss man halt auch mal eine Zeit lang leiden. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass beim zweiten Mal jetzt, wo wir in Grönland vorletztes Jahr unterwegs waren, und der wirklich eine unglaubliche Segeldistanz zurücklegen mussten, dann begreift man das auch als part of the game. Also es gibt ja mittlerweile auch ganz gute Mittel gegen Seekrankheit, die zwar wahnsinnig müde und träge
dumpf,
machen.
Dumpf
und
machen.
Dumpf irgendwie. Machen, richtig, ja genau. Also so richtig matschig in der Birne. Mhm. Aber ich meine, wenn du dann am Steuer stehst und
nicht kotzen muss, ist ja auch schön.
Kotzen muss, dann ist es großartig und dann kannst du es ja doch in gewisser Weise schon genießen.
Ja, du beschreibst es dann trotzdem in dem Buch, wie das so aussah. Das war dann schlafen, kotzen, wachen, kotzen, schlafen. An Essen ist dann natürlich auch nicht zu denken. Das ist schon hart. Und das Verrückte ist, wenn man dann an Land ankommt, ist das alles weg und man vergisst es ein paar Tage später wieder und geht und will ja wieder raus. Das ist Wahnsinn. Und das ist bei Abenteurern immer so, dieses Hin und Her zwischen ankommen wollen und weg wollen.
Ja, das ist ein interessantes Phänomen, weil ich denke mir mal, dass unser Leben ja generell so ist. Es gibt kein Hoch, wenn es kein Tief gibt. Ich meine, wie sollen wir Fernweh empfinden können, wenn wir nicht aufbrechen könnten? Und wie sollen wir Heimweh empfinden, wenn wir nicht unterwegs sind und uns wieder nach der Heimat sehnen. Also ich denke mir mal, dass das immer so ein duales System ist, das Leben generell. Und ich meine, kein Glücksgefühl, ohne auch mal unglücklich zu sein. Und das habe ich mittlerweile nach vielen Expeditionen und auch vielen Höhen und Tiefen in meinem Leben einfach auch so akzeptiert und auch begriffen, dass das einfach zusammenhängt. Und ich begreife das Leben mittlerweile als einen Fluss. Alles kommt, alles geht. Und ich denke mal, entscheidend ist, dass man sich nicht zu lang im Kehrwasser aufhalten möchte, weil irgendwann wird man trotzdem rausgespült und dann geht es weiter. Und je mehr und je spannender man Veränderungen in seinem Leben auch empfinden kann oder gegenübersteht, umso leichter tut man sich natürlich auch mit Veränderungen.
Wir beschreiben mal eure Tour. Also es ging in München los mit einem E-Auto, weil es dir eben wichtig ist, dass es bei Fair Means alles stattfindet, also euer Footprint dann doch möglichst gering ist. Dann seid ihr in ein paar Tagen bis nach Schottland gefahren mit den Dingern, was ja auch nicht einfach war, weil sozusagen diese Elektro-Zapfsäulen überhaupt gar nicht existieren in einigen Bereichen, vor allem in Großbritannien. War das richtig?
Ja, also da klaffen Theorie und Praxis dann schon sehr weit auseinander. Wir haben dann von dem Hersteller, die uns die Elektrofahrzeuge zur Verfügung gestellt haben, haben uns so die Bürohengste haben uns dann mal eine Route zusammengestellt, wo sie gemeint haben, die ist todsicher, was die Ladelogistik angeht. Und das hat halt schon bei der dritten Ladesäule, die einen Defekt hatte, nicht funktioniert. Und dann bricht
Oh
dann
Gott.
diese ganze Ladelogistik halt komplett in sich zusammen. Und man muss echt sagen, an den Autos, an den Fahrzeugen liegt es eigentlich nicht. Das würde ganz gut funktionieren. Es liegt halt wirklich im Wesentlichen an der länderübergreifenden Ladelogistik, die von Land zu Land, ja von Bundesland zu Bundesland schon verschieden ist. Man braucht verschiedene Ladesysteme und wenn man dann nach England kommt, ist es dann nochmal ganz anders. Also die meiste Zeit haben wir eigentlich damit verbracht, irgendwie Strom in die Kisten zu kriegen. Und also wenn das, und das habe ich dann auch in dem Buch geschrieben, wenn das die Zukunft der Mobilität sein soll, ich meine, da sind wir jetzt im Mittelalter angekommen, was die Mobilität
Ja, genau, du
anbetrifft.
schreibst Steinzeit in dem Buch und es gibt auch ein super Foto von dir, wie du im Schlafsack frustriert neben so einer Zapfsäule liegst. Das ist schon echt sehr witzig.
Ja, aber das wussten wir, dass das ein Experiment werden wird. Wir haben uns entsprechend viel Zeit dafür eingeplant und ich muss auch ehrlich sagen, so diese Suche nach den Zapfsäulen hat uns in die skurrilsten Gegenden von England gebracht. Mitten im Land, irgendwo in einem Industriegebiet haben wir dann eine gefunden. Und es waren ja auch echt ganz nette Gegebenheiten, weil wir haben dann ja fast bei jeder zweiten Säule dann mit dem Kundendienst sprechen müssen. Und das ist ja der größte Aufkleber auf jeder Säule. Falls Sie Probleme haben, rufen Sie diese Nummer an. Das haben wir dann an jeder zweiten Zapfsäule dann fast machen müssen. Und da war einer dann in Wales, der war echt total nett, hat er gesagt, ja, ich weiß schon, die Säule, die macht uns immer wieder Probleme, aber ich sehe, wie viel Sprit haben Sie noch oder welche Reichweite? Und ich sehe hier in 60 Kilometer Entfernung von Ihnen eine intakte Ladesäule und die kenne ich auch persönlich. Da gibt es daneben ein Café mit dem besten Rhabarberkuchen, den man sich nur vorstellen kann. Und das waren halt dann auch
Das war schön.
nette Augenblicke. Und wenn man sich darauf einstellt, dann ist es auch nicht so schlimm. Nur wenn man auf eine gewisse Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit angewiesen ist, dann sollte man da dringend die Hände momentan auch davon lassen.
Ja, es war ja genau durchgetaktet auch. Ihr musstet ja auch so ein bisschen Gas geben, um nicht zu spät im Jahr am Ende zu sein, wenn dann wieder alles zufriert. Und ihr seid dann von Westschottland losgesegelt mit einer 14 Meter Stahljacht. Erstmal auf die Westman Islands, also südlich von Island. Und dann eben weiter nach Grönland. Warum habt ihr das denn im Herbst eigentlich gemacht und nicht im Sommer? Ist dann noch zu viel Eis im Sommer?
Naja, so richtig Herbst war es ja nicht. Also das war ja schon eigentlich der Hochsommer. Wir wollten aber eigentlich erst an der Ostküste anfangen und in dem Fjord, in dem Skjoldbjørnsund, wo wir dann letztendlich angekommen sind. Da wollten wir eigentlich starten, weil wir wollten erst natürlich diese technische Disziplin Klettern, wollten wir an den Anfang setzen, weil man da natürlich auch am meisten körperliche Fitness noch, also spezifische körperliche Fitness benötigt. Das ging aber von der Logistik her nicht, weil unser Skipper, der ja so mehr oder weniger auch, was die Entscheidungen anbetraf, das Zünglein an der Waage war, der hat halt gemeint, wenn wir das so rum machen, dann müssen wir natürlich erstmal auf den Eisaufbruch warten. Und das bedeutet, dass der so spät im Jahr stattfinden kann, dass wir, wenn wir auf der anderen Seite, wenn wir das tatsächlich dann so durchziehen, erst klettern, dann Grönland an dieser Stelle überqueren, das sind ja ungefähr 1000 Kilometer, dann in diese berühmt-berüchtigten Herbststürme kommen. Und da hat er gesagt, rein statistisch gesehen, hat da oben eine 14 Meter lange Stahljacht absolut nichts mehr zu suchen. Da hast du Windgeschwindigkeiten von über 30 Knoten. Also im Durchschnitt. Und da hat er gesagt, das ist ein totaler Wahnsinn. Das ist ein viel, viel zu großes Risiko. Es wäre wesentlich besser, wenn wir es andersherum machen, weil wir dann früher im Jahr wegsegeln können, und dann halt auch vor den Herbststürmen oder zumindest mit dem Beginn der Herbststürme dann wieder über die Färöerinseln, über Island, dann zurück nach Schottland kommen. Und genauso haben wir es halt dann gemacht. Nur das Problem war, dass wir auch tatsächlich so einen großen Zeitverlust hatten, dass dann an der Ostküste, als wir nach der Durchquerung ankamen im Skjoldbjørnsund, die Temperaturen schon so tief fielen auf weit unter minus 0 Grad, dass die Kletterei und die ganze Wand war auch vereist, dadurch die Kletterei eine Illusion war zu diesem Zeitpunkt. Und darum mussten wir dann halt das Ganze nochmal ein Jahr drauf wiederholen, direkt an die Ostküste segeln, um dann unsere Erstbegehung zu Ende zu führen.
Und das hat geklappt.
Das hat geklappt, ja. Ich meine, das war halt alles eigentlich in einer Expedition geplant, aber dass das mit der heißen Nadel gestrickt war, vor allem was die Segelei anbetraf, das war mir schon auch vollkommen klar. Aber letztendlich ist es halt immer so, wenn du so Ziele, die in deinem Grenzbereich angesiedelt sind oder generell im Grenzbereich angesiedelt sind, planst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das scheitern kann, auch mindestens 50%. Aber darin liegt ja eigentlich auch der Reiz eines Abenteuers.
Ja, ich habe gerade ein Scheitern hinter mir. Ich wollte Sri Lanka umrunden auf dem Stand-Up-Paddleboard. Hat leider nicht geklappt. Wie gehst denn du damit um, wenn du scheiterst?
Ja, das war halt natürlich schon erstmal eine Enttäuschung, aber wir wussten das ja eigentlich schon relativ früh, weil wir hatten schon einen 10-tägigen Zeitverlust, als wir an der Westküste in der Disco Bay ankamen im Attersund. Da hatten wir schon 10 Tage verloren und da wussten wir eigentlich schon, dass es wahrscheinlich mit der Kletterei nichts mehr werden wird. Und dann hat man halt eben auch genügend Zeit, sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen und sich Gedanken zu machen, was ein Plan B sein könnte. Und darum stand schon auch relativ früh fest, dass wir ein Jahr später dann halt wieder dahin segeln werden, um diese Kletterei zu beenden, weil das so unvollendet wollte ich das halt dann auch nicht stehen lassen.
Wie war die Segeltour bei dem Mal?
Ja, das war eigentlich wesentlich entspannter, weil wir kannten ja einen Großteil dieser Strecke schon. Das ist ja genau die Strecke, die wir dann im zweiten Jahr hinsegeln mussten, war unsere Rückreiseroute im Jahr zuvor. Aber Scheitern ist halt, ja, es ist halt immer bitter im ersten Moment, weil man geht ja eigentlich davon aus und das ist ja auch logisch, dass man davon ausgeht, dass es klappt. In dem Moment, wenn es sich abzeichnet, dass das Unternehmen scheitern wird, ja, dann fängt halt einfach dann relativ mit einer gewissen Erfahrung die relativ schnell die Analyse an was hat es denn gelegen, dass es nicht geklappt hat. Und das ist ja eigentlich so das, was so die größte Erfahrung eigentlich ist aus dem Scheitern. Die Erkenntnis, was hat man richtig gemacht und was hat halt eben nicht funktioniert. Und dann muss man halt dann, wenn man sagt, okay, wir starten nochmal einen zweiten Versuch, da muss man halt dann wirklich ganz analytisch vorgehen, die Route nochmal oder das ganze Unternehmen nochmal beleuchten, rückblickend betrachten und zu versuchen, diese ganzen Fehlerquellen, die entstanden sind, beim nächsten Anlauf zu eliminieren, um dann entweder es hinzukriegen oder ein wesentliches Stück weiterzukommen.
Bist du ein akribischer Typ, der perfekt vorbereitet, oder ist das dann schon so, dass du auch viel vorbereiten lässt von deiner Crew und sagst, auf die verlasse ich mich hundertprozentig, die sind teilweise auch besser im Vorbereiten?
Ja, sagen wir mal so, ich bin eher so der Bauchentscheidungstyp. Aber es gibt da halt so mittlerweile nach so vielen Expeditionen unterschiedlichster Art, immer auch mit unterschiedlichster Logistik, ja auch eine gewisse Routine, was die Planungsvorgehensweise angeht. Also es ist dann meistens immer so, dass nach der ersten Vision man anfängt, dieses ganze Unternehmen entsprechend in die Disziplinen zu unterteilen. Wie jetzt zum Beispiel in Grönland war das ja so, dass wir sagen, okay, da haben wir die Segeldisziplin, da haben wir die Eisüberquerungsdisziplin und dann haben wir die Kletterei. Und was kann ich selber davon am besten abdecken und wo brauche ich Hilfe von außen, um Erfahrungswerte zu bündeln, die ich selber halt noch nicht habe. Und das betraf halt einfach die Segelei und auch die Eisüberquerung. Und da gibt es halt einfach Spezialisten, die in den einzelnen Disziplinen wesentlich mehr Erfahrung haben. Und die ziehe ich halt dann einfach auch zu Rate und versuche die dann halt auch für das Unternehmen zu gewinnen.
Es lief ja auch nicht alles immer glatt, ne? Also ich habe zum Beispiel einer der Skipper-Crew, der Jan Kiene, der ist krank geworden, konnte nicht weitermachen. Was war mit dem eigentlich genau?
Ja, das wussten wir eigentlich nicht, was jetzt letztendlich da vorgefallen ist. Für mich ist es halt immer wichtig, dass jeder die gleiche Lust und auch die gleiche Leidenschaft und vielleicht auch die gleiche Besessenheit für das Unternehmen auch aufbringen kann und dann letztendlich empfindet, wie ich sie selber halt auch verspüre. Und wenn ich das nicht spüre von Anfang an bei den Teilnehmern, und es war halt im Fall vom Wolf Kloss, unserem Skipper, vom Dani, seinem Sohn, vom Philipp Hans und auch vom Thomas Ulrich, da war das sofort da. Die waren total begeistert und haben gesagt, ja, geile Sache, komm, da bin ich, na klar sind wir dabei und wird eine Riesennummer. Wen ich überhaupt nicht kannte und auch zum ersten Mal gesehen habe, als einen Tag bevor es überhaupt losgeht, weil der Wolf Kloss hat ihn rekrutiert, war der Jan. Und es war von Anfang an, von der ersten Sekunde, war das für mich vollkommen klar, der Jan passt da nicht in diese Runde, nicht in dieses Team, nicht in unseren verschworenen Haufen. Und das war, wir haben das mit sehr viel Disziplin und auch mit sehr viel Professionalität haben wir das hingekriegt, aber die Stimmung im Team war immer sehr angespannt durch den Jan. Und es gab auch die eine oder andere kritische Aussprache mal, wo mir halt einfach auch der Kragen geplatzt ist, wo ich gesagt habe, so jetzt muss ich ein paar Dinge ansprechen, weil sonst eskaliert es hier. Und
Wow.
dann hat er ja mehr oder weniger das Schiff verlassen, als wir während der Überquerung beschäftigt waren und Wolf Kloss mit seiner Mannschaft da Grönland umrunden musste. Und da ist er dann an der Ostküste in Ambershallig dann ausgestiegen.
Puh, auch hart. Ja, und dann seid ihr zu dritt quer durch Grönland mit so, ihr habt so Schlitten hinter euch hergezogen, ihr hattet teilweise minus 40 Grad, eure Fingerkuppen waren angefroren. Und du hattest aber mit Philipp und Thomas zwei Typen dabei, Philipp ganz jung in den 20ern und Thomas total erfahren, dass ihr das gut gemeistert habt, trotz aller Strapazen.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, das ist genau so, wie ich mir halt einfach auch ein Expeditionsteam vorstelle. Ich meine, wir waren über 3 Monate unterwegs. Wir waren über 3 Monate wirklich auf engstem Raum zusammen. Ich glaube, wir waren enger zusammen als viele Ehepaare während ihrer ganzen Ehe. Weil also es gibt ja dann auch keine Möglichkeit irgendwie, wenn man mal auf die Toilette muss, dass man da irgendwo einen Stein findet, hinter dem man sich setzen kann oder sonst irgendwas. Die Jungs sind halt immer mit dabei gewesen, gell? Und trotzdem, ich meine, wir sind dann nach über 3,5 Monate des engsten Kontaktes sind wir dann auseinandergegangen und jeder hat gesagt, eigentlich, wisst ihr was, schade, dass es vorbei ist.
Ach, das ist
Wir
schön.
waren total eigentlich richtig traurig, dass es jetzt vorbei ist und wir uns da und jeder wieder seinen eigenen Weg geht. Und muss ich ehrlich sagen, sowas habe ich in den seltensten Fällen erlebt, vielleicht mit Kurt Albert und Holger Heuber in Venezuela oder auch in Grönland mit den Jungs. Aber das war seit langer Zeit mal wieder das erste Mal, wo ich das so empfunden habe und die anderen auch. Und da weiß man halt auch, dass man jetzt da kein Einzelgänger ist und dass das Team einfach eine unglaublich wichtige Komponente ist für so ein Unternehmen, was wirklich ganz, ganz hart war während der Überquerung, also wirklich Eiseskälte, komplette Ausgesetztheit. Es dürfen keine Fehler unterlaufen, man ist extremst angespannt und trotzdem hatten wir einen unglaublichen Spaß. Also keiner, und das ist halt entscheidend, dass sich keiner selber zu ernst nimmt. Dass, also irgendwie so Ego-Shooter, die sind da überhaupt nicht gefragt und dass jeder auch mal die Größe hat, auch mal den einen oder anderen Witz über sich ergehen zu lassen. Und da muss ich echt sagen, das ist auch toll zu sehen, dass ein 25-jähriger Kerl, der Philipp ist ja dann auf dem Inlandeis 25 geworden, dass der schon so weit ist, und das war seine erste Expedition, das war quasi mehr oder weniger von 0 auf 100,
Boah.
dass der super, super gut mit den ganzen Umständen umgegangen ist und auch mit uns alten Eseln wirklich seinen Spaß hatte. Also, nee, wir waren ein Traumteam.
Man sieht das auch auf den Fotos, die Thomas Ulrich ja gemacht hat. Ja, man sieht das und sieht eben Philipp, dich und Thomas. Und wirklich als jetzt ganz neutraler Leser sieht man, das sind geile Typen. Das sind nicht irgendwelche dahergelaufenen, sondern das sind Typen, die wissen, was sie wollen, die wissen, was sie machen. Und das kommt auf den Bildern auch so gut rüber. Also es ist erstens die Typen, die so gut sind auf den Bildern, aber auch die Landschaftsaufnahmen. Ihr seid ja in einer Gegend gewesen, die ja nun wirklich völlig ab von der Welt ist. Bei Eiseskälte, da ist nichts. Ihr habt unheimlich viel Gepäck mitschleppen müssen, also alleine 5.500 Kalorien pro Mann und pro Tag. Wie habt ihr das bewältigt? Also wie schafft man das denn, 1.000 Kilometer so viel hinter sich herzuschleppen? Ich finde es fast übermenschlich, was ihr gemacht habt.
Ja, also ich denke mal, dass das wie bei vielen anderen Sportarten und ich meine so Ultra-Ausdauersportler, die kennen ja auch diese Situation, dass sich eigentlich primär alles im Kopf abspielt. Du musst körperlich wirklich sehr, sehr gut vorbereitet sein, du musst wirklich super fit sein, aber am Ende entscheidet halt einfach die Leidensfähigkeit und auch das Ertragen von Unannehmlichkeiten, also von Kälte, von Feuchtigkeit und alles, was damit verbunden ist. Ja, und damit muss man sich eigentlich jetzt nicht nur im Vorfeld mit seinen körperlichen Vorbereitungen beschäftigen, sondern vor allem halt auch muss man also das, was einen erwartet, diese Situationen, die muss man eigentlich visualisieren. Und das ist schwer für jemanden, der das noch nie gemacht hat, wie für einen Philipp. Aber in vielen Gesprächen und auch von den Schilderungen vom Thöme, der eine unglaubliche Eiserfahrung hat, konnten wir schon uns ungefähr vorstellen, was uns da erwartet. Und damit muss man sich im Vorfeld einer Expedition auch mental auseinandersetzen. Wenn man das nicht tut, dann wird man einfach übermannt von von der Härte dieser Situation. Man muss sich im Vorfeld darauf einstellen und einen gewissen Gleichmut mitbringen und immer abwägen, okay, wir befinden uns noch im agierenden Bereich, es ist alles in Ordnung, wir haben es selber in der Hand, das sind halt jetzt einfach Unannehmlichkeiten, die part of the game sind, die ich jetzt über mich ergehen lassen muss. Und es ist ja auch zeitlich begrenzt. Es dauert jetzt nicht mein Leben lang, sondern vielleicht noch ein paar Wochen und dann sitze ich dann wieder schön in der Sonne zu Hause. Also mit dem Gedanken tröstet man sich halt oftmals.
Was soll denn aus so einem Typen wie Philipp Hans mal werden? Ich meine, der ist mit 25 doch für immer versaut. Wenn er solche Urlaube macht, solche Abenteuer nennen wir es lieber, der kann doch nichts anderes mehr machen im Leben. Alles andere wäre für den doch so belangloser Quatsch. Der muss doch Abenteurer werden.
Ja, beruflich glaube ich eher nicht, aber der ist schon wirklich sehr, sehr angefressen jetzt vom Abenteuertum und er fragt auch schon immer die ganze Zeit, ja, was hast du denn vor? Denkst du schon wieder an irgendwas anderes, an irgendeine neue Expedition? Mensch, und Meinst du, dass ich dabei sein könnte dann? Und ich meine, klar ist er dabei, wenn er es irgendwie vereinbaren kann. Das ist einfach ein super Typ, mit dem ich gerne zusammen bin. Und auch der Thomas Ulrich, der nicht nur einer der renommiertesten Eisabenteurer der Welt ist. Also ich meine, es gibt kaum erfahrenere, akribischere und professionellere Eisdurchquerer und Eisabenteurer als ein Thomas Ulrich. Er ist ja darüber hinaus noch einer der renommiertesten und besten Landschaftsfotografen der Welt. Also wenn diese Crew irgendwann wieder für nächste Abenteuer wieder zusammenkommen könnte, da würde ich mich glücklich schätzen. Aber für einen Philipp ist es schon klar, welche Richtung er in Zukunft einschlagen wird. Und es wird schon das Abenteuertum sein und nicht das Sportklettern oder das Bouldern. Klar bringt ihm das genauso viel Spaß oder auch viel Spaß, aber darin sieht er jetzt nicht seine Berufung und seine Passion.
Wie ist das mit Thomas Ulrich und dir? Ihr seid, wenn ich das richtig aus der Ferne einschätze, sehr unterschiedliche Typen. Also du sagst, du bist ein Bauchmensch. Ich schätze, dass er so dieser, was du selber sagst, total akribische Kopfmensch ist. Und er hat auch schon mal, das schreibst du auch in dem Buch, bei einer Grönlandüberquerung fast den Tod gefunden, hat das irgendwie überstanden. Ist er deshalb so akribisch geworden oder was war da in Grönland los?
Also in Grönland, das war nicht in
Nee,
Grönland,
Nordpol.
sondern
Nordpol
bei
war das.
dem Versuch, den Nordpol zu überqueren,
Genau.
von Russland aus nach Kanada. Und da ist er fast ums Leben gekommen, weil er einfach zu früh losgelaufen ist, viele Fehler selber gemacht hat. Und dann ist es ja dort oben hängt ja alles an der Eisdrift und die Scholle, auf der er saß und dann immer weiter weggetrieben wurde vom eigentlichen festen Eis, wurde immer kleiner und immer kleiner und im allerletzten Moment, als sein Zelt auch schon zerfetzt war und er eigentlich schon im Überlebensanzug da saß und auch sich schon von seiner Familie verabschiedet hat, da kam dann der Hubschrauber noch und hat ihn wirklich in allerletzter Sekunde von dieser Eisscholle gerettet.
Wow.
Das, ich meine, sowas bleibt für immer in einem an einem hängen und traumatisiert natürlich einen auch in gewisser Weise. Und er hat natürlich auch unglaublich viel daraus gelernt. Und ich muss auch ehrlich sagen, der Tömi, der ist zwar einer der lustigsten Kerle, die ich kenne. Und ich habe ja schon die eine oder andere Expedition mal mit ihm gemacht. Man muss schon sagen, dass ich keinen kenne, der so enorm akribisch ist als der Tömi, was Vorbereitungen angeht. Also auch die Abstimmung mit dem Essen. Alles wurde, also 5500 Kalorien, die einzelnen Lebensmitteleinheiten, viel Trockennahrung, dann Tafel Schokolade, dann selbst angerührtes Müsli und so weiter, wurde dann alles für jeden Tag pro Mann in ein Nylonsäckchen, die er selber genäht hat, verpackt. Und also sowas habe ich noch nie erlebt. Und der überlässt halt wirklich nichts im Zufall. Und das hat sich dann auch bei der Überquerung gezeigt, als es wirklich dann minus 40, 45 Grad hatte, stürmisch war, dass genau diese Akribie eigentlich auch der Schlüssel zum Erfolg letztendlich war. Weil wenn wir da nicht das richtige Zelt dabei gehabt hätten, wenn wir nicht die Skier so präpariert hätten, wie es der Tömi gemacht hätte, wir hätten viel zu viel Kraft aufwenden müssen, Energie einsetzen müssen, um da drüber zu kommen. Und ich glaube mit Sicherheit, da Philipp und ich, wir hätten es nicht geschafft. Wir hätten irgendwann einmal abgebrochen, wenn der Tömi mit seiner Erfahrung da nicht so federführend das ganze Unternehmen vorangetrieben hätte.
Auch gut zu hören, dass ein Abenteurer wie du dann doch noch mal jemanden hat, der ihn anleiten kann. Du bist ja ein Riese in dieser Abenteurer- und Kletterer-Szene. Du hast große Sponsoren mit BMW, Marinepool, Red Bull, wer alles dich unterstützt. Das macht aber auch einen ziemlichen Erfolgsdruck. Wie gehst du denn damit um? Also irgendwie steckt doch dahinter dann, dass du doch immer wieder noch ein neues und noch ein größeres Abenteuer suchen musst, oder nicht?
Nein, eigentlich Gott sei Dank nicht. Also ich habe so mein Stamm an Sponsoren wie zum Beispiel Red Bull, Gore-Tex oder auch Marmot, Leki, Lowa. Die habe ich schon seit vielen, vielen Jahren und das sind wirklich ganz, ganz treue Partner, die auch mir das komplett überlassen, wann und wohin ich wieder aufbrechen möchte. Klar ist, dass wenn man das jetzt nicht nur für sich selber macht, sondern das Ganze auch entsprechend professionell dokumentieren muss um dann auch Vorträge halten zu können, um solche Bücher machen zu können. Aber das würde ich, glaube ich, auch trotzdem selber machen, wenn ich alles selber finanzieren müsste, weil ich finde es so großartig, auch bei den Vorträgen selber, andere Menschen durch sein eigenes Tun, durch seine Visionen, durch seine Träume zu motivieren und zu inspirieren, weil ich meine, ich habe das große Privileg und dafür bin ich sehr dankbar. Und es ist für mich auch keine Selbstverständlichkeit, wirklich in einer unglaublichen räumlichen und zeitlichen Freiheit zu leben. Also das heißt, wirklich meine Träume auch realisieren zu können. Und viele Menschen auf der Erde haben dieses Privileg nicht. Und wir leben in so einem begnadeten sozialen Umfeld, dass wir eigentlich auch für unser Glück weitestgehend selber verantwortlich sind. Und da möchte ich einfach auch durch diese Vorträge und durch die Dokumentationen möchte ich auch andere Menschen dazu animieren, nicht nur ihre Träume zu träumen und es dabei zu belassen, sondern auch selber aufzubrechen, um die Träume zu realisieren. Und wenn es dann zum Beispiel einen Sponsor gibt, die dazukommen wie Marinepool, ich meine, es war ein sehr, sehr guter Partner, aber dann am Ende, als wir das Buch vorgelegt haben und so weiter, dann war das ein ganz skurriles Meeting, wo dann wirklich nur die Seiten gezählt wurden, wo man auf denen man auch wirklich das nicht nur die Klamotte sieht, sondern auch das Logo Marinepool lesen kann. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist halt, da gehen die Vorstellungen, was Brand Marketing angeht, komplett auseinander. Und irgendwann einmal bin ich auch aufgestanden und habe gesagt, also Freunde, ich glaube, wir kommen hier für die nächsten Unternehmungen nicht mehr zusammen. Und haben uns die Hand geschüttelt und dann bin ich gegangen, weil das tue ich mir auch nicht mehr an.
Wow, gut.
Nee, also ich muss ehrlich sagen, entweder passt es gut zusammen. Oder wenn die Vorstellungen zu weit auseinandergehen und auch nicht realisierbar sind, da kann noch so viel Geld im Spiel sein, da stehe ich auch auf und gehe, weil das nur Ärger bedeutet in der Zukunft.
Es ist so wichtig, sich treu zu bleiben und nicht zu verbiegen für irgendwie für Geld oder für Sponsoren oder den ganzen Quatsch. Ist aber auch nicht so einfach. Muss
Ja,
man
es
auch
ist
sehen.
schwierig. Klar, ich meine, ich habe jetzt halt Gott sei Dank auch relativ früh, nachdem ich 1993 meine aktive Wettkampfkarriere beendet hatte, um eben halt diese Abenteuer durchführen zu können, habe ich fast alle meine Sponsoren behalten aus der Wettkampfzeit und die haben gesagt, du, wenn wir machen das, wir gehen da mit, wir unterstützen dich weiterhin, weil wir das toll finden, was du machst. Und das ist natürlich ein unglaubliches Privileg. Und wenn man diese Freiheit hat und auch damit umgehen kann, mit diesen selbst auferlegten Druck, möchte ich fast sagen, dann kann man schon immer wieder auch in den Spiegel schauen und auch ganz realistisch sagen, es steht alles richtig im Verhältnis. Also ich muss mich nicht verbiegen für meine Sponsoren, ich bin selbstbestimmt, ich muss keine Unternehmen durchführen und umsetzen, hinter denen ich nicht hundertprozentig stehe. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung, um auf diese Art und Weise nicht nur sein Geld zu verdienen, sondern auch immer wieder aufzubrechen.
Das ist ein Riesenprivileg. Du musst ja quasi nicht zur Arbeit gehen. Zur Arbeit gehen ist ja so etwas, ich muss in ein Büro gehen, mich da hinsetzen, Zeit absitzen oder zumindest mal Zeit da sein. Und das musst du nicht, sondern du kannst das komplett selbst bestimmen. Das ist eines der größten Privilegien, finde ich, die es gibt auf dieser Welt.
Ja, absolut. Und ich muss auch ehrlich sagen, das genieße ich sehr und bin auch jeden Tag dankbar, wenn ich so selbstbestimmt auch meinen Tag gestalten kann. Klar hat man mal Termine, klar muss man irgendwo hinfahren, aber ich versuche das halt eben halt auch so zu sehen, dass das ein Bestandteil ist meiner Tätigkeit und man hat ja in den meisten Fällen auch immer mit interessanten Menschen zu tun. Und wenn man sich positiv auf die einlässt, kann man auch sehr viel von diesen Menschen lernen und auch profitieren. Also man kann in allem das Glas halb voll oder halb leer sehen.
Das ist richtig. Oder einfach ist es zu 50% gefüllt und realistisch bleiben geht auch. Ich habe noch eine Frage, und zwar, du bist ja mit der Tochter von Harry Valerian verheiratet. Und Harry Valerian hat mich zum Sportreporter ausgebildet. Also das haben wir gemeinsam. Den habe ich sehr geliebt. Der hat mir so viel beigebracht. Ein ganz, ganz toller Mensch, der leider allerdings mit 88 Jahren gestorben ist. Das war dann auch okay. Wie kommt denn deine Frau, also Harry Valerians Tochter, wie kommt deine Frau damit klar, wenn du 3 Monate weg bist?
Kann ich nur bestätigen, als ich Harry kennengelernt habe. Ich meine, es war wirklich großartig. Ich war früher mit meinen Eltern halt auch immer vorm Fernseher gesessen. Wir haben uns am Wochenende immer die Skirennen angesehen und auch aktuelle Sportstudio. Und wenn Harry Valerian dann moderiert hat, da war das halt immer ein Highlight. Und meine Eltern haben Harry Valerian geliebt.
Da haben wir alle, ne? Die Republik hat diesen Typen geliebt. Das war irre. Das war unser Freund.
Ja, genau, eben. Und als ich ihn dann, als Tanja mir ihn dann vorgestellt hat, ich habe da natürlich richtig Herzklopfen gehabt und war total aufgeregt. Und normalerweise ist der Harry nie einer gewesen, der jemand geduzt hat oder ihm gleich das Du angeboten hat. Aber ich meine, wir haben uns begrüßt und ja, Herr Valerian, grüße Gott, freut mich ja sehr. Und dann hat er gesagt, also wir sind der Sportler und wir bleiben ja beim Du. Also ich bin der Harry, du bist der Stefan. Und dann war das schon alles klar und wir hatten ein wirklich großartiges Verhältnis. Und die Tanja hatte ja auch ein sehr liberales Elternhaus gehabt, mit sehr hohen Werten zwar verbunden, aber auch mit ganz großen Freiheiten. Und die Tanne, die lebt eher so unter der Devise, im Loslassen halte ich dich fest. Mhm. Und Tanja klettert ja überhaupt nicht, betreibt auch nur sporadisch Sport, ist eher so im künstlerischen Bereich unterwegs. Sie hat ja eine Werbeagentur und eine Produktionsfirma für die Modebranche. Und hat eigentlich einen ganz anderen Fokus. Aber sie hat eine Leidenschaft. Und zwar für die Mode, für die künstlerischen Dinge des Lebens. Und dadurch, wenn jemand eine Leidenschaft hat, das muss nicht immer die gleiche Leidenschaft sein, aber wenn jemand eine Leidenschaft hat, kann derjenige dann auch die Leidenschaft des anderen, auch wenn es in einem ganz anderen Bereich angesiedelt ist, kann er diese Leidenschaft verstehen und auch akzeptieren. Dass das natürlich mit einer großen Abwesenheit oder langen Abwesenheit immer verbunden ist, ist natürlich jetzt nicht sehr erfreulich, aber die Tanja kann sehr gut damit umgehen. Wenn ich jetzt jedes Jahr 3-4 Monate weg wäre, dann wäre es wahrscheinlich eher problematisch. Aber es ist dann immer wieder spannend. Wir geben uns die Freiheit, auch unser eigenes Leben leben zu können. Keiner schränkt den anderen ein und jeder schränkt sich ein für den anderen, weil er das Bedürfnis danach hat und nicht, weil er sich irgendwie dazu verpflichtet fühlt. Und das ist ein wunderschöner Zustand, der selten ist. Und jedes Mal, wenn wir nach Hause kommen, auch wenn es nur ein paar Tage sind oder waren, die wir uns da nicht gesehen haben, wir freuen uns aufeinander und freuen uns dann auch wieder Zeit miteinander zu verbringen. Und das muss ich ehrlich sagen, das halten wir sehr in Ehren und es ist auch uns sehr, sehr wichtig, dass wenn wir die Zeit miteinander verbringen, dass sie sehr intensiv vor allem sehr inspirierend ist.
Letzte Frage. Stell dir vor, du wärst in Castrop-Rauxel geboren worden. Also ohne Berge, ohne Meer und so weiter. Was wäre aus dir geworden?
Puh, also ich denke mal schon, dass ich irgendwie immer so meinen... Also es wäre immer was mit der Natur verbunden gewesen, denke ich mir. Und vor allem halt immer das Ausloten der eigenen Grenzen. Ja, das ist mir dann schon sehr wichtig. Also ich bin nicht einer, der sich hinsetzen kann, meditiert, um gewisse Zustände zu erzeugen und dann halt auch seine Befriedigung daraus zu ziehen. Also ich bin eher der aktive Mensch, der seine Befriedigung durch gewisses Leiden auch erfährt. Also ich meine, wenn ich mich aufs Rennrad setze, 140 Kilometer eine Runde fahre und dann wirklich die letzten 30 Kilometer auf dem Zahnfleisch daherkomme, dann könnte ich in dem Moment halt wirklich die Welt verfluchen und mich vor allem am allermeisten, dass ich so blöd war, diese große Runde fahren zu müssen. Aber wenn ich dann das geschafft habe und wenn ich dann zu Hause bin und dann auf dem Boden liege, auf der Black Roll, versuche meine völlig verkrampfte Muskulatur wieder auszurollen, dann bin ich, da gibt es so einen Moment, wo ich so richtig glücklich bin. Ja. Wo ich sage, Mensch, toll, dass du die Arschbacken zusammengezwickt hast und die letzten 30 Kilometer auch noch durchgestanden hast. Aber diese Befriedigung ist dann gleich immer verflogen, wenn ich dann auf meine Durchschnittsgeschwindigkeit schaue ich mir dann immer denke, das könnte noch besser sein. Da gab es ja mal so einen schönen Ausspruch von Reinhard Karl, einem berühmten Bergsteiger, deutschen Bergsteiger und einer der berühmtesten deutschen Outdoor-Fotografen. Der kreierte mal den schönen geflügelten Satz, richtig oben bist du nie. Und das ist eigentlich das, was auch mein Motto am besten beschreibt. Kaum stehst du auf einem Gipfel und dann bist du glücklich, dass du nach einem großen Aufwand und vielen Bären vielleicht diesen Gipfel erreicht hast, aber im nächsten Moment siehst du am Horizont schon wieder den nächsten Berg, auf den du steigen möchtest, auch wenn es nur im übertragenen Sinne ist. Und das ist für mich eigentlich so auch mein Lebensprinzip.
Und damit bist du eine Rieseninspiration, wirklich. Also für mich auf jeden Fall und ich weiß auch für viele Menschen, weil du einfach einer bist, der sein Ding macht, der es durchzieht, der, wie du selber sagst, die Arschbacken zusammenkneift und der echt was hinkriegt. Und da habe ich total Respekt vor. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Stefan.
Sehr gerne, Tim. Danke. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.